Ja, herzlich willkommen bei Ohne Ausrede, dem Live-Talk von Stimme TV. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ein kleines Jubiläum feiern wir heute, auch die 25. Folge unserer Gesprächsreihe hier in der Skybar im Parkhotel Heilbronn, wo wir gerne zu Gast sind. Und heute haben wir auch einen ganz besonderen Gast zum Jahresabschluss. Wir begrüßen den Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn. Herzlich willkommen, Harry Merkel.
Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Natürlich für mich auch der mediale Höhepunkt in diesem Jahr 2022.
Das sagen Sie vorher, mal sehen, ob Sie es anschließend auch noch sagen.
Ich bin guter Dinge.
Schön, dass Sie Zeit nehmen in diesen wirklich intensiven Zeiten nach Haushalt und nach jeder Menge anderer Veranstaltungen. Haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke eigentlich zusammen oder kommt man da gar nicht mehr dazu?
Nein, ich bin gut organisiert. Nach diesem investigativen Interview werde ich meinen Weihnachtszettel abarbeiten und die notwendigen Geschenke noch
die Heilbronner Innenstadt entsprechend
frequentieren
und betrügen. Ja, wir könnten jede Menge Fragen stellen. Wir haben wie immer ja auch unsere Leser gebeten, Fragen einzustellen. Und da kam eine ganze Menge. Da könnten wir also ein Wetten-das-Format heute füllen mit dem, was kam. An Heilbronn sind viele Themen tatsächlich spannend. Wir berichten auch immer darüber in unserem Newsletter der Chefredaktion unter der eingeblendeten Adresse können Sie natürlich unseren Newsletter bestellen und auch immer wieder die entsprechenden Fragen an uns weiter richten und Vorschläge für die weiteren Gäste dementsprechend auch an uns richten. Und wie immer gibt es auch diese Sendung ohne Ausrede als Podcast und die können Sie dann unter der eingeblendeten Adresse auch als Podcast anhören. Da hatten wir letztes Mal großen Erfolg mit Norbert Rier von den Kastelruder Spatzen. Das war bisher der Publikumsrenner. Schauen wir mal, wie viel hoch die Zahlen dieses Mal sein werden. Gut, Heilbronn, wirklich alles im grünen Bereich, lautet ja unser Motto der Sendung heute. Eine Erfolgsmeldung nach der anderen haben Sie verkündet im Laufe des vergangenen Jahres. Gibt es irgendwas, was nicht geklappt hat, wo Sie sagen, dieses Defizit konnten wir noch nicht beseitigen?
Da gibt es viele Dinge. Wir sind eine Großstadt und die ist nie fertig. Wir haben permanent neue Herausforderungen, denen wir uns stellen. Und insofern wissen wir alle, es gibt noch viel zu tun. Aber in der Tat, die Richtung stimmt und die Perspektive ist durchaus gut.
Jetzt haben Sie in dem Brief an die Heilbronner, die im Ausland leben, der dieser Tage verschickt worden ist und auch in der Anzeige, die wir morgen in der Heilbronner Stimme dankenswerterweise veröffentlichen können, ein bisschen Bilanz gezogen. Sie sagen, man kann selbstbewusst in die Zukunft gehen, ist aber aufgrund der Rezession, Kriege, Flüchtlinge, bröckelnde Immobilienpreise, auch leerstehende Geschäfte. Gibt es nicht ein paar dunkle Wolken auch am Heilbronner Firmament?
Nein, ich glaube, es ist wichtig, mal eine Grundlage zu haben für diese Diskussion. Wir müssen uns deutlich machen, in welcher Phase befindet sich die Stadt Heilbronn gerade. Wir haben drei wichtige Phasen in der Nachkriegszeit. Einmal der Wiederaufbau nach 1945, dann die sogenannte Zeit des Wirtschaftswunders 1959 bis 1971. Da ist zum Beispiel die Heilbronner Innenstadt zum Handelsmittelpunkt der Region geworden. Da gab es das große zusammenhängende Industriegebiet zwischen Heilbronn und Neckarsulm. Und daraus hat sich jahrelang unser Erfolg, auch unser Wohlstand gespeist. Und jetzt sind wir seit etwa 2010 in der dritten entscheidenden Phase, nämlich der Entwicklung zur Wissensstadt. Und vielleicht mal als Vergleich, wir hatten 67 ein schlechtes Jahr. Damals hat Baden-Württemberg die letzte Universität vergeben, und zwar nach Ulm. Bundestagsabgeordnete Ludwig Erhard, Heilbronn, etwas schlechtere Karten. Und wenn Sie jetzt die Entwicklung von Ulm anschauen und die Rolle, die Wissen in diesem Zusammenhang spielt, dann merken Sie, welches Infrastrukturdefizit wir über Jahrzehnte hin in Heilbronn hatten. Das holen wir mit Riesenschritten auf. Und ich bin fest überzeugt, dass der Satz, die Formel gilt, Wissenschaft schafft Wirtschaftskraft. Und damit haben wir dann die Grundlage für eine erfolgreiche Weiterentwicklung der Stadt geschaffen.
Da kommen wir natürlich ausführlich noch drauf zu sprechen, zu dem Thema Wissensstadt. Ich habe mir Ihr Wahlprogramm noch mal ein bisschen angeschaut, was Sie so versprochen haben, was Sie in den nächsten 8 Jahren noch für Heilbronn bewegen wollen. Da ist natürlich der Masterplan Innenstadt ein zentrales Thema. Das Wollhauszentrum, schreiben Sie, soll Frequenzbringer werden. Wissen Sie eigentlich schon mehr wie alle anderen, wie das funktionieren soll?
Ich glaube, ja.
Dann sagen Sie es uns doch
mal. Ja, ich glaube, ja. Aber alles sage ich Ihnen
natürlich. Diese Ungewissheit ist natürlich schon auch für die lähmend, auch für die Händler. Auch.
Ja, die Händler wissen auch so in etwa, in welche Richtung es geht. Aber ich will noch mal sagen, wir werden, glaube ich, im Jahr 2023 in der Tat erfahren, wie das Wohlhauszentrum künftig innen und außen aussieht. Und das halte ich für einen großen Fortschritt. Da bin ich sehr optimistisch. Wir hatten ja viele Partner in diesem Prozess und nicht alle haben die Erwartungen erfüllt. Aber wir haben jetzt jemand, von dem ich glaube, dass er das auch erfolgreich zum Ende führen wird. Ich habe Sie jetzt lange Zeit ja mit dem Satz vertröstet. Wir waren noch nie so gut an einer guten Lösung oder noch nie so nah an einer guten Lösung. Und ich glaube in der Tat, dass die im Jahr 2023 sichtbar wird.
Das heißt, wenn wir in einem Jahr hier stehen, dann wird es auch anders aussehen als jetzt, wenn wir nach unten blicken aufs Wohlhaus?
Ja, das kann ich Ihnen nicht versprechen. Das eine sind ja die Pläne und die kommen zuerst. Aber ich denke schon, dass Sie sich von hier aus vorstellen können, wie das dann mal aussehen wird.
Jetzt kommt ja die nächste Schreckensmeldung mit der Galeria. Auch heute gab es wieder Meldungen, dass sich ein geplanter oder gewünschter Investor zurückziehen wird. Es wird von Tag zu Tag neue Spekulationen geben. Ja, wie viele Standorte von Galeria auch noch überleben werden? Sind Sie da in den Prozess mit einbezogen? Kriegen Sie da auch im Hintergrund Gespräche mit, wie die aktuelle Situation ist?
Also wir haben ein Gespräch geführt mit der aktuellen Geschäftsleitung in Heilbronn. Und werden Mitte Januar noch einen Termin haben mit dem CIO. Und ich glaube, auch dann wird sich zeigen, in welche Richtung das Ganze geht. Ich sage aber auch, natürlich wäre das für uns ein enormer Rückschritt bei unseren Bemühungen, die Heilbronner Innenstadt attraktiv und lebendig zu halten. Und wir hoffen alle, dass es gut ausgehen wird.
Jetzt haben andere Innenstädte das gleiche Problem. Sie haben es angesprochen. Einige haben daraus schon Lehren gezogen. In der Zeit, in der Wochenzeitung, gab es einen ganz interessanten Artikel. Die Stadt, von der wir träumen, da wurde jetzt Heilbronn noch nicht als Beispiel genannt, aber ein paar andere Beispiele gab es da. Lünen, das kennen Sie natürlich auch, wo eben solche alte Kaufhäuser abgerissen wurden und ganz neues Leben entstanden ist in den Innenstädten. Nicht mehr so handelsgeprägt, mehr kleine Geschäfte, Markthallen unten drin, Praxen und Büros oben drüber. Ist das auch so ein Beispiel für Heilbronn, wo es hingehen könnte?
Na gut, das muss man mal sehen. Wir haben ja schon reagiert. Ich sage Ihnen auch gleich, wenn Sie die Heilbronner Innenstadt in den letzten 20 Jahren beobachtet haben, dann ist Ihnen aufgefallen, da hat sich schon vieles verschoben. Und zwar Einzelhandelsflächen gingen immer mehr zurück zugunsten von Gastronomie oder Büronutzungen oder auch Wohnen. Extrembeispiel dafür ist das Mara-Haus. 100% Handel, heute 0% Handel. Und dieser Prozess, dieser Wandel, der wird weitergehen. Und ich denke, die Tatsache, dass in Heilbronn in der Innenstadt investiert wird, zeigt, die Innenstadt ist im Grunde genommen attraktiv. Die Investoren setzen darauf, dass es auch so weitergeht. Nehmen Sie zum Beispiel den Bartel. Ja, hier werden wir auch im nächsten Jahr, denke ich, noch deutlicher sehen, was dort für eine Attraktion entsteht. Nehmen Sie auch die Sülmerstraße, das ehemalige Dinkelacker-Areal mit dem Lebensmittelhandel unten drin und natürlich auch am Eck Deutschhofstraße, Fleinerstraße. Also man sieht schon, auch die Investoren, das ist ein wichtiges Indiz, haben die Heilbronner Innenstadt keineswegs abgeschrieben.
Sie haben ja unlängst mal gesagt, Heilbronn sei ein Einkaufsparadies. Wir sind ja dann auf den Spuren unterwegs gewesen in unserem Lesersommer. Ich gehe davon aus, Sie haben das alles in Heilbronn gekauft, was Sie heute auch hier tragen.
Ich habe den Kauf in Heilbronn getätigt.
Okay.
Ja, ich hoffe, Sie sagen auch Ihren Lesern und den Zuschauern jetzt, dass diese Tour sehr erfolgreich war. Und ich glaube, alle, die dabei waren, waren dann überzeugt, dass ich auch recht hatte.
Wunderbar.
Ja, die man muss nur gucken und dann lässt sich hier doch vieles finden. Ich glaube, das ist ein Grundproblem, da streiten wir seit Jahren. Wir wissen doch, dass wir in der Innenstadt, wie alle anderen auch, enorme Herausforderungen haben. Aber ich glaube, eine Heilbronner Unart müssen wir noch bewältigen. Nämlich zu sagen, wo unsere Stärken sind. Und wir haben enorme Stärken. Wir haben engagierte, professionelle Unternehmer, die in der Innenstadt arbeiten. Und ich glaube, wir tun denen Unrecht, wenn wir immer den Blick auf die Schwächen, Klammer, Großstädte sind immer ein Spiegel der gesellschaftlichen Verhältnisse, sind immer ein Spiegel der Verwerfungen, die es in einem Land gibt, der sozialen Verwerfungen. Insofern ist es völlig klar. Wir müssen jeden Tag daran arbeiten, hier zu optimieren und diese Erscheinungen zu minimieren mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln. Aber auf der anderen Seite viel mehr sagen, was wir zu bieten haben.
Ja, auch was mit Standortmarketing zu tun, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Ich habe eine Leserfrage, eine ganz interessante, was die Leser so umtreibt. Beispielsweise habe ich hier, er hat einen Vorschlag, dass gegenüber vor der Metzgerei Geiger, die sehen Sie ja bei Ihnen vom Rathaus aus, ein beliebtes Geschäft, da fordert er ein Rauchverbot. Da würden die Leute so stark davor rauchen und viel mehr Menschen würden doch in die Innenstadt kommen, wenn da ein Rauchverbot. Könnte sowas ein Oberbürgermeister eigentlich erlassen?
Das ist eine gute Frage. Ich antworte bei solchen Dingen immer, wenn ich nicht sicher bin, die Verwaltung würde es prüfen.
Sie sagen uns ja, Bescheid, ob
es geht. Es wird natürlich nicht ganz einfach. Wir haben ja auch sogar, zumindest was die Entsorgung anbetrifft, einen Katalog, einen Gebührenkatalog. Natürlich ist es eine Ordnungswidrigkeit, wenn man Zigarettenkippen wegwirft. Aber jetzt gehen Sie mal durch die Innenstadt und kontrollieren Sie diesen Sachverhalt und dann wird es schwierig.
Kommen wir mal von der Stadt aufs Wasser. Sie haben ja überrascht bei der Thematik Schleusen, als Sie beim Gipfel in Berlin waren und ein paar Partner haben sich da ein bisschen vor den Kopf gestoßen gefühlt. Haben Sie mit dem Feedback gerechnet?
Nein, vielleicht war unsere Kommunikation auch nicht ganz glücklich in dem Fall, das kann ich sagen. Also es geht uns darum, und ich denke, das kann man auch nochmal deutlich machen, natürlich sind wir nach wie vor für den Schleusenausbau als die wahrscheinlichste Variante. Aber ich denke, hier gibt es seit Jahren eine Blockade zwischen Bund und zwischen Land. Und das kann nicht mehr so weitergehen. Dann brauchen wir uns über die Modernisierung gar nicht mehr unterhalten, weil die Schleusen dann schlichtweg nicht mehr zu gebrauchen sind. Also geht es darum, das aufzubrechen und zum Dialog zu kommen. Und ich glaube, wir in Heilbronn sind dann der Ort, an dem dieser Dialog stattfinden wird, zwischen Land und Bund. Und dann
das
wird
heißt,
man
müsste von den Maximalforderungen zurück.
Na gut, vor allem muss der Bund mal sagen, welche Alternativen hat. Wir haben uns in Baden-Württemberg ja festgelegt und da stehen wir auch dazu. Aber ich denke, es gehört zu einer guten Demokratie, zu einer lebendigen Meinungsbildung, dass auch der Bund jetzt die Möglichkeit hat, mal zu sagen, wie er sich das vorstellt. Und da kann man sehen, ist das tauglich oder nicht. Ich habe mit Winnie Herrmann darüber gesprochen. Der hatte ähnliche Gespräche wie ich. Und deswegen befürwortet er auch, dass wir hier mal jetzt alle an einen Tisch holen. Und das ist die Heilbronner Aufgabe. Und ich finde das sehr.
Und das wird geschehen, zeitnah, dass alle an einen Tisch kommen?
Meine Mitarbeiter sind gerade in der Terminabstimmung. Es sind viele, viele Beteiligte, aber ich denke, es wird sich lohnen und wir werden dann die Blockade der letzten 20 Jahre hoffentlich aufheben.
Kommen wir zu ganz anderen Partnern. Sie erwähnen es ja immer wieder, Aufbruch in Heilbronn, Bildungs- und Wissensstadt hat natürlich viel auch mit der Unterstützung und dem Engagement der Schwarzgruppe, der Schwarzstiftung zu tun. Alles, was passiert, KI-Park, IPAI, Bildungscampus. Ein Projekt jagt ja das andere. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen, wenn die eine Idee haben, was machen wollen, rufen dann der Herr Geilsdörfer oder Herr Schwarz bei Ihnen an und sagen, ich bräuchte jetzt diese und jene Fläche, damit wir weitermachen können und dann geht's voran?
Nee, ich glaube, so läuft es nicht. Also man muss ja mal die Geschichte auch sehen. Der Ursprung dieser Bildungsoffensive in Heilbronn war das Jahr 2007. Da hat die Stadt Heilbronn eine kommunale Bildungsplanung verabschiedet. Ja, spektakuläre Ergebnisse, die heute noch gelten. Wir haben keine Kindergartengebühren in Heilbronn mehr und wir haben die höchste Quote von Grundschülern in einer Ganztagesschule. Also frühe Bildung in Heilbronn damals schon Top-Thema. Parallel dazu hat die Schwarzstiftung begonnen, sich im tertiären Bereich, der bei uns immer etwas notleidend war, zu engagieren, mit dem Ziel, eine universitäre Einrichtung nach Heilbronn zu holen. So, 2009 dann die Experimenta als erstes gemeinsames Projekt. Der Impuls, kann man glaube ich heute auch sagen, ging damals vom Rathaus aus. Und seitdem hat sich diese Zusammenarbeit immer stärker intensiviert. Und die Schwarzstiftung, das wissen Sie auch, die Ziele Heilbronn zur Wissensstadt zu machen, weil wir brauchen das dringend. Wir brauchen, um unsere Stärke, die wir heute haben, Automobilindustrie, Automobilzulieferer, Maschinenbau, chemische Industrie, Logistik, alle diese Branchen sind dringend auf Know-how, auch auf künstliche Intelligenz und natürlich auf Fachkräfte angewiesen. Und die bekommen wir künftig aus der Wissensstadt. Also insofern ist es ein ganz vernünftiger, normaler Prozess wie mit jedem anderen Unternehmer. Wenn wir Erweiterungspläne haben, dann versuchen Stadt und Stiftung gemeinsam die bebauungsplanrechtlichen Vorschriften zu schaffen. Für uns natürlich nicht ganz unwichtig in den flankierenden Bereichen, zum Beispiel im Wohnen, im Schaffen von Infrastruktur, Kindergärten, Schulen zuzulegen, damit wir dieser Dynamik, die von der Wissensstadt ausgeht, dann auch gerecht werden können.
Das heißt ja das Format ohne Ausrede, deswegen trotzdem nochmal konkret. Haben Sie auch schon mal Nein gesagt?
Wir würden dann Nein sagen, wenn wir das Gefühl hätten, das, was da passiert, zahlt nicht auf das Konto der Stadt Heilbronn ein. Aber einen solchen Fall hatten wir noch nicht. Und insofern ist es eine hypothetische und theoretische Frage.
Jetzt gibt es natürlich auch ein paar kritische Stimmen. Das haben wir von einem Leser, der beschwert sich, warum werden denn im Neckarbogen die Neckarbogenkinder bevorzugt und dürfen kostenlos eine top ausgestattete Privatschule wie die Josef-Schwarz-Schule besuchen. Andere Kinder in der Stadt kommen nicht in den Genuss.
Die Grundschulkinder.
Die Grundschulkinder.
Ja. Gut, das ist, wir haben bei der Grundschule ja kurze Beine, kurze Wege. Und da wollte man den Kindern aus dem Neckarbogen natürlich die Möglichkeit geben, auch eine Schule in der Nähe zu haben. Das gilt in der Stadt, aber in jeder anderen Schule auch. Insofern muss der Leser, für den ich grundsätzlich Verständnis habe, natürlich gucken, was ist für mein Kind das Beste. Und das ist die Schule in der unmittelbaren Umgebung, wo auch die Freunde hingehen, wo die Kinder hingehen, die aus dem Kindergarten mit seinem Kind dann weitergehen. Also insofern denke ich, eigentlich eine naheliegende Lösung.
Und dann gibt es noch eine Nachfrage. Gibt es denn eigentlich eine Absprache zwischen der Schwarz-Stiftung und der Stadt, dass die Stadt keine Oberstufe in ihren Gemeinschaftsschulen anstrebt, damit das Schülerpotenzial für die Schwarz-Schule größer wird?
Nee, auf keinen Fall.
Gibt es nicht?
Nee, gibt es nicht.
Gut. Also jede Menge Themen. Interessant ja auch immer wieder. Sie freuen sich ja über die positiven Artikel in überregionalen Medien. Trotzdem, eines steht ja immer drin, dass die Stadt mehr oder weniger halt von Dieter Schwarz diktiert, dominiert wird und Sie sind mehr der Beifahrer. Ärgert Sie das?
Überhaupt nicht. Also ich glaube, jeder, der in der Stadt arbeiten darf, im Moment für die Stadt, für die Menschen, egal an welcher Stelle, der muss dankbar sein von morgens bis abends, dass wir in dieser Situation sind, dank Dieter Schwarz und seiner Stiftung. Und also Eitelkeiten habe ich da keine. Mir geht es um Heilbronn. Und dank der Stiftung sind wir die Zukunftsstadt, von der Günter Oettinger ja 2009 bei der Eröffnung der Experimenta schon mal gesprochen hat. Die Zukunftsstadt. Wir wären ansonsten auch ganz ordentlich unterwegs. Wir haben eine wunderbare Natur um uns herum. Wir haben den Neckar in der Mitte. Wir haben eine starke Industrie. Aber in der Tat, diese Vision der Zukunftsstadt, die wir jetzt gerade verwirklichen, die gibt es nur dank Dieter Schwarz und seiner Stiftung.
Ist Heilbronn schon so sichtbar als junge Universitäts- und Studentenstadt, wie Sie sich das vorstellen? Und was kann man tun, damit nach dem Studium die jungen Menschen tatsächlich dann auch hier bleiben, als Fachkräfte, als Menschen, die in der Region leben?
Also wir haben sicherlich nicht die Tradition, auch teilweise nicht die Atmosphäre, die Tübingen oder Freiburg, Heidelberg haben. Aber ich glaube, wir haben unheimliches Potenzial. Ich habe gerade die Landschaft geschildert, die einiges hergibt, die eine gute Grundlage für eine hohe Lebensqualität sein kann. Und wir haben die Universität der Zukunft. Wenn Sie die Inhalte anschauen in Heilbronn, dann wissen Sie, das sind lauter Zukunftsthemen. Und insofern glaube ich, dass die Tatsache, dass wir hier viele, viele Weltmarktführer haben, die in Zukunftstechnologien arbeiten, dass das ein entscheidendes Argument auch sein wird, für junge Menschen nach Heilbronn zu kommen und dann auch hier zu bleiben.
Jetzt sind wir schon in der Stadt. Der Bildungscampus ist ja Teil der Innenstadt, muss natürlich noch sichtbarer werden. Sie haben ein Thema gerade vorhin gestreift, da wollte ich noch mal drauf eingehen. Sicherheit und objektives Sicherheitsgefühl. Es gab eine Sicherheitsumfrage. Welche Erkenntnisse und konkreten Schritte haben Sie daraus gewinnen können und wollen Sie umsetzen?
Ja, wir haben natürlich dieses Phänomen seit vielen Jahren. Uns wird jedes Jahr bestätigt, wir sind der sicherste Stadtkreis in Heilbronn. Aber nicht alle Menschen können das offensichtlich nachvollziehen. Da habe ich auch Verständnis dafür. Das subjektive Gefühl ist wohl ein anderes. Für uns, das sage ich aber auch, der Maßstab unseres Handelns ist das subjektive Gefühl der einzelnen Bürger. Wir versuchen, jede Angst und jede Sorge zu nehmen. Es gelingt uns nicht immer. Da gibt es verschiedene Gründe dafür. Deswegen war die Sicherheitsbefragung für uns sehr wichtig. Und wir hatten bereits im Dezember schon die erste Sitzung dieser Gruppe, die sich jetzt mit den Vorschlägen beschäftigt. Da ist die Polizei mit drin, da sind wir als Ordnungsamt, aber auch die sozialen Dienste in Heilbronn beteiligt. Eine konkrete Maßnahme wurde auch gestern mit dem Haushalt beschlossen, nämlich wir erhöhen die Zahl der Mitarbeiter im kommunalen Ordnungsdienst um 6 weitere Kolleginnen und Kollegen. Ich denke, das ist eine weitere konkrete Maßnahme, das Sicherheitsgefühl zu verbessern.
Selbst Polizeipräsident Becker, der scheidende Polizeipräsident, hat ja gesagt, er versteht es, er war bei uns vor knapp einem Jahr hier bei Ohne Ausrede, dass eben dieses subjektive Unsicherheitsgefühl besteht und man daran arbeiten muss. Wissen Sie eigentlich, wer sein Nachfolger wird?
Nein, ich habe gewisse Informationen, aber die sind natürlich streng geheim.
Ehrlich. Gehen die in die Richtung, die wir diese Woche schon vermeldet haben? Es gibt ja da einen Kandidat, der tatsächlich seinen Hut in den Ring geworfen hat.
Also ich würde mich sehr wundern, wenn die Stimme daneben liegt.
Das ist sehr schön. Würde ich mich auch wundern. Dann gehen wir mal davon, aus. Apropos Sicherheit. Braucht es eigentlich den Sicherheitsdienst am Rathauseingang immer noch? Oder ist das nicht irgendwie noch so ein Relikt aus Corona-Zeiten, die so langsam vorbei sind?
Das ist die eine Sichtweise. Jetzt kommt die andere Sichtweise. Wir haben durch Corona auch viel gelernt. Zum Beispiel, wenn Sie die Zustände vorher gesehen haben, dass da Menschen auf den Gängen saßen und unzumutbare Zustände, nicht vorhersehbar, nicht kalkulierbar. Ich denke, die Terminvergabe, die wir jetzt praktizieren oder während der Corona-Zeit praktiziert haben, werden wir beibehalten. Das ist sehr viel entspannender für die Besucher, für diejenigen, die ein Anliegen haben und natürlich auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und jemand, der schnell und dringend eine Angelegenheit auf dem Rathaus erledigen will, der findet auch in der heutigen Situation immer einen Weg. Und insofern werden wir, glaube ich, das auch noch ein Weilchen beibehalten.
Gibt es eigentlich noch Maskenpflicht im Rathaus?
Nein.
Nicht mehr? Hm. Gut. Wann zieht denn eigentlich der kommunale Ordnungsdienst in die Lothorstraße?
Wir verlängern jetzt die Situation am Kiliansplatz noch ein bisschen. Wir hatten ja während des Weihnachtsmarktes dort eine zusätzliche Wache installiert, die wir gemeinsam mit der Polizei betreiben. Das lassen wir jetzt. Wir gehen davon aus, dass im März dann der Umzug in die Lothorstraße erfolgen wird.
Okay. Ja, Sie haben ja eine anstrengende Woche nach sich. Ich habe nochmal geschaut. 5 Stunden ging die Haushaltssitzung. Wir haben die ganzen Anträge ja in der Stimme nochmal dokumentiert, was beschlossen wurde, was abgelehnt wurde. Worüber haben Sie sich denn am meisten gefreut oder geärgert nach diesen 5 Stunden?
Wenn ich ganz ehrlich bin, war das erst gestern Nachmittag. Die 5 Stunden waren ja die Beratung der Einzelanträge, gestern dann die Verabschiedung des Haushalts. Und da wurde mir wieder mal klar, wo die eigentliche Stärke Heilbronns liegt. Wir haben hart diskutiert in vielen Punkten, aber gestern war klar, so ist der sachliche Streit ist ausgetragen, die Entscheidungen sind gefallen und jetzt stehen wir wieder zusammen und schauen nach vorne. Und der Geist war gestern zu spüren und ich glaube, alle, die dabei waren, haben sich gefreut, dass wir so einen guten Gemeinderat haben, so eine gute Kultur auch im Gemeinde.
Dann haben Sie es der FDP dann schon nachgesehen, dass Sie 14 Stellen streichen wollte bei Ihnen?
Ich glaube, es ist uns auch hier in den Haushaltsberatungen gelungen, dass dieser Antrag völlig aus der Luft gegriffen ist. Im Gegenteil, ich sage Ihnen auch eins, wir haben nicht zu viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir haben zu wenig. Wir haben das gleiche Problem wie andere auch, dass wir gerade beim Fachkräftenachwuchs Sorgen haben, dass wir in den nächsten Jahren einfach viele Stellen nicht besetzen können. Und die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt da sind, müssen natürlich im Augenblick sehr viel arbeiten, um auch solche Lücken dann zu kompensieren. Also ich glaube, auch die FDP ist mittlerweile der Meinung, der Antrag war eher suboptimal.
Aber viele Kommunen gehen ja davon aus, dass man im Rahmen der Digitalisierung in absehbarer Zeit, sagen wir so 10-20% der Stellen tatsächlich nicht mehr besetzen muss.
Aus meiner Sicht ist es heute gesagt Kaffeesatzlesen. Natürlich beobachten wir auch die Fortschritte der Digitalisierung. Ich will auch nicht ausschließen, dass es dort deutliche Vereinfachung gibt. Aber wir werden dafür in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Kinderbetreuung, auch im sozialen Bereich, künftig noch stärkere Aufgaben haben oder noch größere Aufgaben haben. Und dazu brauchen wir Personal. Das ist nicht das Gleiche in allen Bereichen. Aber die sozialen Herausforderungen werden möglicherweise auch diese Fortschritte der Digitalisierung zum Teil aufheben.
Apropos Sozialbereich, Stand Dezember gibt es alleine 1.700 Geflüchtete aus der Ukraine im Stadtkreis Heilbronn. Wie wirkt sich denn diese Flüchtlingssituation gerade auf das Personal, auf die städtischen Finanzen aus und rechnen Sie mit einer weiteren Steigerung?
Ich hoffe nicht. Bisher sind wir ganz gut damit zurechtgekommen. Ich möchte an der Stelle auch mal sagen, dass ich mich sehr freue über das Engagement der Heilbronnerinnen und Heilbronner. Ich sage immer, unser sozialpolitisches Credo lautet ja, der wahre Charakter einer Stadt zeigt sich am Umgang mit den Schwächsten. Und das sind diese Menschen, die ihr Zuhause verloren haben. Und da finde ich grandios, wie die Heilbronner sich engagieren, bis heute ohne Ermüdungserscheinungen. Ich wünsche allerdings, wie wir wahrscheinlich alle, dass wir bald auch einen Frieden in der Ukraine haben und die Menschen dann, so, sagen Sie auch viele, dann wieder in ihre Heimat zurückkehren können.
Können Sie ausschließen, dass man wieder Hallen bräuchte, um die Flüchtlinge unterzubringen? Da ist jetzt auch wieder ein Streitthema entbrannt, gerade was das Hallenthema.
Ja, das war relativ ungeschickt, glaube ich, vom Kollegen dort. Aber natürlich bereiten wir uns auch vor. Wir könnten auch Hallen belegen. Im Moment sind wir aber in der Lage, das über private Angebote, über Wohnungen noch zu bedienen. Aber ausschließen will ich das auf jeden Fall nicht.
Da gibt es eine Leserfrage, die sich anschließt. Heilbronn gehört zu den Städten in Deutschland mit einer sehr hohen Dynamik. Also da hat Ihnen gut zugehört, der Leser. Hat denn die Stadt dabei das soziale Gleichgewicht und die Gerechtigkeit noch im Blick?
Wenn Sie meine Reden auch gestern im Gemeinderat hören, das bleibt ein Schwerpunkt. Auch der größte Etatposten im Haushalt sind die sozialen Ausgaben. Ich lege großen Wert darauf, dass wir gerade den Menschen, die dringend auf Hilfe angewiesen sind, dass wir denen zur Seite stehen. Und ich hoffe mal, dass das nicht noch deutlich mehr werden in den nächsten Monaten, wenn sich mal die Konsequenzen dieser inflationären Tendenzen, die wir jetzt im Moment haben, und auch die Energiepreissteigerungen dann widerspiegeln.
Apropos Energie. Energieverbrauch muss gedrosselt werden, liegt da Heilbronn im Plan? Wir haben heute mal auch von der HNVG das aktuelle Monitoring bekommen, knapp 19%, also ist jetzt einiges mehr verbraucht worden in der letzten Woche.
Das kann man durchaus sagen, wobei jetzt die Temperaturen wieder sinken, jetzt wird es wieder besser werden.
Steigen.
Aber so mit 20% wären wir sehr zufrieden. Das ist natürlich die eine Seite. Wir müssen auch in Zukunft Energie sparen, aber natürlich spielt auch der Ausbau der regenerativen Energien bei unseren Überlegungen für die Zukunft eine entscheidende Rolle.
In dem Zusammenhang haben Sie das Soleo ja wieder, die Sauna dort wieder geöffnet. Jetzt mal unabhängig davon, gab es jetzt auch Diskussionen, und das haben uns auch Leser gefragt, das Aquatoll in Neckarsulm ist zu, wird nicht mehr geöffnet. Könnte so ein Schicksal dem Soleo inklusive des Investitionsstaus auch drohen, oder ganz andere Pläne, dass es auch mal eine Neubaupläne für Heilbronn, für so ein Bad geben könnte?
Das hoffe ich nicht. Also zumindest mittelfristig gehe ich davon aus, also das heißt die nächsten 5 Jahre, dass sich da nichts Besonderes ereignet. Wir haben das immer gut in Schuss gehalten. Ist ja kein Spaßbad wie zum Beispiel das Aquatoll. Aber ich schließe nicht aus, dass wir auf lange Sicht dann auch dort vor große Herausforderungen gestellt werden.
Ja, eine Herausforderung, das haben Sie in Ihrem Wahlprogramm angekündigt, ist ja auch der Bereich Kultur. Und blutet da Ihr Herz nicht, wenn Sie sehen, Gaffenberg gibt's nicht mehr? Sie haben aber gesagt, es müsste eigentlich einen Nachfolger dafür geben. Ein richtiges Festival-Event fehlt ja für Heilbronn. Ein zeitgemäßes Format haben Sie angekündigt. Wann kommt es denn?
Na gut, ich habe jetzt das erste Jahr noch nicht mal rum meiner zweiten Amtszeit. Und ich brauche ja auch Pläne für die Zukunft. Ich sage aber auch, im Moment gibt's Wichtigeres. Wir haben gerade wirklich seit 3 Jahren jetzt Krisen zu bewältigen, die uns enorm fordern. Aber ich schließe nicht aus, dass wir dann auch dann Mitte der 20er Jahre hier auch dieses Versprechen einlösen werden.
Gut, dann fragen wir Mitte der 20er Jahre nochmal nach. Es gibt weitere Versprechen. 50.000 Bäume wollen Sie pflanzen für Heilbronn.
Ich glaube, da haben wir schon Großteile jetzt gepflanzt. Wir haben ja erfreulicherweise in der Stadt verschiedene Aktivitäten in diesem Bereich. Und da wir jetzt schon heute die Großstadt sind in Deutschland mit den meisten Bäumen pro Kopf, bitte Faktencheck machen.
Machen wir sofort. Wie viel sind das dann pro Kopf, wenn Sie sagen?
Das kann ich Ihnen nicht genau sagen.
Zählen wir nochmal nach.
Aber ja, ich kann es Ihnen auch nochmal nachliefern, aber mir wurde das von meinem Grünflächenamt gesagt, und die leisten ja bekanntlich großartige Arbeit.
Noch so eine Herausforderung, Sie haben es angesprochen, ist die Digitalisierung. Mhm. Hand aufs Herz und ohne Ausrede. Wie viele Faxgeräte gibt es denn eigentlich noch in der Verwaltung der Stadt Heilbronn?
Also wir nutzen bei uns keines. Soweit geht meine Kenntnis von der internen Organisation nicht, dass ich Ihnen sagen kann, wie viele Faxgeräte. Aber ich glaube, wir haben ja beim Wettbewerb von Bitkom den 2. Platz belegt in Deutschland. Also so schlecht können die Digitalisierungsbestrebungen der Stadt Heilbronn nicht sein. Und gehen Sie auch davon aus, wir nützen jetzt natürlich auch in diesem Bereich als Beispiel auch die Entwicklung in der Wissensstadt. Ja, da sind ja viele Forschungseinrichtungen tätig, die uns in diesem Prozess unterstützen. Und ich glaube, wenn wir das gut machen, dann können wir hier wirklich einen Vorsprung erzielen, um den uns andere beneiden.
Muss ich an meinen digitalen Kenntnissen noch ein bisschen arbeiten? Ich bin gescheitert. Ich wollte einen neuen Führerschein ausstellen lassen. Bei mir hat es noch nicht so ganz geklappt, aber Sie werden wahrscheinlich da auch noch ein bisschen Nachhilfe geben, dass wir das auch noch hinbekommen die nächsten paar Tage.
Ich bin sicher, wenn wir als Staat dafür zuständig wären, hätten wir das innerhalb von Minuten erledigt. Aber da hängen wir natürlich dran, was der Bund und was das Land uns an Software liefert.
Gut, und noch so ein Thema, das ein Dauerbrenner ist. Ich war ja ganz überrascht, dass Sie das in Ihr Zukunftsprogramm der nächsten 8 Jahre, okay, Sie haben noch 7, mit aufgenommen haben. Sie halten den Neubau einer multifunktionalen Halle weiter für wünschenswert und erforderlich. Und wie steht es da aus?
Der Satz stimmt so, der könnte von mir sein.
Ja, der ist von Ihnen, ja.
Ja, also insofern,
aber es tut sich irgendwie nichts, wenn man das...
Ja, aber ich glaube, wir müssen wirklich nach Prioritäten arbeiten. Und auch das ist ein Thema, ähnlich wie in der Kultur, wo wir schon gut sind, aber durchaus noch besser werden können. Und ich hoffe, es kommt die Konstellation, wo wir sagen können, okay, multifunktional, natürlich auch mit Eishockey, das wäre jetzt möglich. Und dann wäre ich natürlich noch glücklicher, als ich heute schon bin.
Wie ich höre, ist es nicht nur ein Großinvestor, der da bereit wäre, sondern es gibt jetzt auch weitere, die da mit ins Boot kommen könnte. Wäre das dann eben doch eine Perspektive, die zeitnah möglich wäre? Sie wissen es ja ganz konkret, dass auch die Heilbronner Falken gesagt haben, sie haben also keine Zukunftsperspektive, wenn sie an dem Standort bleiben müssen, dann ist Profi-Eishockey in absehbarer Zeit tot.
Gut, wir reden hier über, Sie sagen es, über Profisport, also kommerziellen Sport, natürlich mit viel Freude für die Menschen, die den Sport besuchen. Aber es geht darum, hier auch eine unternehmerische Lösung zu finden. Und das sind zum einen mal die Investitionskosten und dann gibt es da noch die Betriebskosten. Und wenn da ein gescheites Konzept von jemand vorliegt, dann kann man reden, die Stadt ist bereit, hier ein Grundstück einzubringen, ein sehr attraktives Grundstück, das habe ich immer signalisiert. Und jetzt hoffe ich auch durch Ihre Aussagen, dass Sie auch sagen können, wir waren noch nie so nah an einer guten Lösung wie heute. Auch in diesem Projekt können wir das mal umtauschen. Wir sind bereit.
Sie sind bereit. Wollen Sie auch verraten, wo dieses Grundstück wäre?
Das ja, das ist neben Frankenstadion, zwischen Frankenstadion und der Karlsruher Straße.
Praktisch dort unten. Ja. Wie gesagt, das treibt viele Leser um und da hat eben auch Herr Leder aus Weinsberg gefragt, was Heilbronn in Bezug auf eine zweite Eisfläche tut, um hier ja auch den Breitensport zu unterstützen. Aber das ist ja an der gegenwärtigen Situation nicht machbar. Da braucht es eine neue Lösung.
Ja, ich brauche die Konstellation vor allem mit starken Partnern aus der Wirtschaft, die bereit sind, sich hier zu engagieren. Und zwar, wie gesagt, auf lange Sicht. Ja.
Jetzt haben Sie so viele Jobs. Sie sind im Verwaltungsrat bei den SLK-Kliniken, da sind Sie der Chef und der Landrat ist der Chef bei den Kreissparkassen. Er hat einen besseren Job, oder?
Also wir machen beide unsere Arbeit, glaube ich, mit großer Begeisterung. Und ich glaube, sagen wir, die Herausforderung im SLK-Klinikum ist noch ein bisschen größer wie bei der Kreissparkasse.
SLK-Chef Weber hat es ja bei uns in der Stimme angekündigt, es droht erstmals rote Zahlen im nächsten Jahr. Also eine gewaltige Herausforderung, wenn man jetzt auch die aktuelle Situation anschaut, zu wenig Mitarbeiter und so weiter und so fort.
Ich hoffe, wir schaffen es auch im nächsten Jahr wieder, schwarze Zahlen zu schreiben. Aber die Gefahr besteht sicher. Das wird natürlich davon abhängen, wie der Bund die Krankenhäuser in Zukunft unterstützt. In der Corona-Krise können wir nicht klagen, das war in Ordnung. Aber das muss halt langfristig funktionieren.
Müssen Sie auf Ihren Parteikollegen Lauterbach noch ein bisschen einwirken?
Ja, ich glaube, der ist auf dem richtigen Weg in dem Punkt. Und ja, wir werden nicht mehr so viele Krankenhäuser haben. Wir haben ja hier schon bei der Strukturreform vorgelegt und 2 kleinere Standorte geschlossen. Anderen droht es noch in Zukunft. Aber natürlich habe ich auch Verständnis dafür. Und wir sind ein großes, leistungsfähiges Krankenhaus. Das ist ja die größte Investition, die wir gerade im Moment machen. 500 Millionen in den Gesundbrunnen. Und also ich glaube, wir brauchen uns vor der Existenz keine Sorgen machen oder im Hinblick auf die Existenz, aber eine große Herausforderung.
Apropos Herausforderung, sind Sie traurig, wenn Ihnen der Herr Neth als Landrat und als Kollege verloren geht an den Sparkassenverband?
Na, ich würde noch einen Schritt weitergehen, auch als Freund. Ich habe ganz großen Respekt vor Matthias Neth, der macht eine hervorragende Arbeit in Hohenlohe und ist auch als Kollege in den verschiedenen Gremien, wo wir zusammenarbeiten, Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken, ein großer Verlust, wenn er denn weggeht. Aber ich wünsche Ihnen von Herzen einen wirklich großer Karrieresprung.
Ja, einen Sprung nach vorne möchte Heilbronn, wir sind auf der Zielgerade, ja auch noch machen in den nächsten Jahren. Was fehlt denn noch, damit man als solche Marke außerhalb wahrgenommen wird, so wie Sie sich das wünschen? Sie haben es jetzt wieder erlebt, als Sie in Berlin die Pläne vorgestellt haben, dass manch einer gesagt hat, ja, Heilbronn, wo und wie und warum? Also woran fehlt es da noch?
Ich glaube, das ist eine Frage des Marketings. Wir können da noch deutlich zulegen. Ich merke es ja jedes Mal, wenn wir irgendwo die Stadt präsentieren, wie die Reaktion ist oder bei Besuchen, die wir auch permanent haben. Wenn Leute von außerhalb kommen, die fassen nicht, was hier passiert. Und ja, es ist ein Marketingproblem. Wir brauchen auch noch Formate, die bundesweite Wirkung haben, ob das jetzt im wissenschaftlichen Bereich ist oder auch im Bereich der Kultur des Sports. Und das sind Dinge, die wir in den nächsten Jahren machen müssen. Es geht bei diesem Wandel nicht von heute auf morgen. Da brauchst du einen langen Atem und es dauert auch ein paar Jahre. Aber ich bin sicher, die Voraussetzungen, das Potenzial, ist bei uns.
Aber das Eigenmarketing muss verbessert werden.
Muss verbessert werden.
Ja. Vor einem Jahr hatten wir Pfarrer Rossnagel hier zu Gast. Mhm. Und dann haben wir natürlich auch nach den Wünschen fürs neue Jahr gefragt. Und da Sie jetzt zum Jahreswechsel bei unser Gast sind, was sind denn Ihre Wünsche fürs neue Jahr?
Ich habe es gerade vorhin schon angedeutet. Ich denke, wir wünschen uns alle einen Frieden in der Ukraine. Wir wünschen uns, dass der soziale Zusammenhalt in unserer Stadt weiterhin funktioniert. Dass die sozialen Belastungen für die Menschen, die jetzt schon an der Existenznot sind, dass sie nicht noch weiter zunehmen. Und wenn das in Erfüllung geht, bin ich schon sehr zufrieden. Und dass wir alle gesund bleiben und uns auch im nächsten Jahr intensiv über die Zukunft der Stadt Heilbronn austauschen können.
Freuen wir uns drauf. Vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben, heute hier bei Ohne Ausrede. Ihnen und Ihrer Familie schöne Weihnachtszeit und alles Gute im neuen Jahr.
Dankeschön. Vielen Dank Ihnen dasselbe.
Ja, schön, dass Sie dabei waren bei unserer 25. Folge. Wir machen natürlich weiter im neuen Jahr und unter der eingeblendeten Adresse können Sie, wie gesagt, Ihre Themenvorschläge und Ihre Gesprächsvorschläge bei uns einreichen. Das gesamte Team von Stimme TV wünscht Ihnen natürlich auch frohe Weihnachten, ein paar besinnliche Tage, einen guten Start im neuen Jahr und es gilt wie immer, bleiben Sie gut informiert. Bis zum nächsten Mal.